SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Und das wird eine verspielte Sendung mit Würfeln und Karten, vielleicht auch mit Drachen und Monstern. Denn unsere beiden Studiogäste haben das Spielen zu ihrem Beruf gemacht. Oder besser gesagt, die Spiele. Sebastian Koch und Isabel Burkhardt vom Spieleladen und Spielecafé Freispiel in Freiburg, wo man Brettspiele und Würfelspiele und Kartenspiele und dergleichen mehr kaufen, aber auch vor Ort spielen kann und erklärt bekommt. Willkommen bei Tandem, ihr beiden.
Ja, vielen Dank. Dankeschön.
Welches Spiel habt ihr zuletzt gespielt, so jeder für sich?
Ich habe gestern Abend, da haben wir noch in kleiner Runde das dreijährige Jubiläum des Freispiels gefeiert, noch Gobbit gespielt.
Wie geht dieses Gobbit? Das kenne ich nicht.
Bei Gobbit geht es darum, als Letzter noch Karten zu haben. Jeder deckt der Reihe nach eine Karte auf und wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, wird auf Karten gehauen. Da gibt es so Tiere, die Schlangen, die Chamäleons und die Fliegen. Die Schlangen essen die Chamäleons, Chamäleons essen Fliegen, aber immer nur in derselben Farbe. Und dann geht es darum, als Schnellster zu reagieren.
Sebastian Koch und Isabel Burkhardt vom Spieleladen und Café Freispiel in Freiburg sind heute zu Gast in SWR 2 Tandem. Wir wollen über das Spielen sprechen, über die besten Spiele, also Gesellschaftsspiele, Brettspiele, Würfelspiele und so weiter und auch über diese ganze Branche. Knapp 600 Millionen Euro inklusive Puzzles hat die Spielebranche letztes Jahr nach eigenen Angaben umgesetzt. Kann man sagen, dieser Szene geht's wunderbar, gespielt wird immer oder sogar mehr denn je?
Wir haben vor allem in den letzten Monaten gemerkt, dass wenn Leute zu Hause sind und frei und viel Zeit haben und überlegen können, was sie machen, super gerne puzzeln und wirklich, wirklich viele Brettspiele spielen. Seit ein paar Jahren ist der Trend so, dass immer mehr Brettspiele gespielt werden.
Welches Spiel ist zurzeit besonders erfolgreich?
Legacy-Spiele. Also es ist kein eigenes Spiel, sondern es ist eine Art von Spiel, bei der man eine Geschichte forterlebt. Das Spiel entwickelt sich. Da gibt es ein paar Spiele von. Besonders bekannt ist Pandemic Legacy. Thematisch geht es darum, dass man als Krisenteam eine Pandemie heilt. Und in dem Spiel arbeitet man als Team zusammen, muss bestimmte Aufgaben erfüllen und je nachdem, wie das Spiel ausgeht, werden Karten zerrissen, es wird was auf das Brett geschrieben, Charaktere kommen ums Leben oder scheiden aus dem Spiel aus. Und bei dieser Art von Spiel ist es sehr tragend, was man nach jeder Entscheidung wirkt sich wirklich auf das Spiel aus. Und deshalb bekommt man ein ganz anderes Spielgefühl. Also was ich mache, wirkt sich nicht nur aufs Spiel aus, sondern auch auf das wirkliche Leben, auch wenn es gerade nur auf meinen Spieltisch beschränkt ist. Und das ist ja lustig. Sehr, sehr beliebt.
Das ist ja lustig, dass man dann die Welt vor einer Pandemie retten muss. Das gab es aber wahrscheinlich schon lange vor Corona, das Spiel.
Ja, das hat jetzt, das Spiel hat 10-jähriges Jubiläum gefeiert, gilt also schon als moderner Klassiker.
Ist das die Art von Spielen, kann man das sagen, die gerade besonders im Trend ist bei dieser ganzen Bandbreite, die es gibt? Oder was sind sonst noch die Genres, die viel nachgefragt werden?
Ganz besonders beliebt sind momentan Exit-Spiele oder generell das Rätsel-Genre. Sei es irgendein Krimispiel, bei dem wir versuchen, einen bestimmten Täter zu finden, oder wir sind eine Stunde lang irgendwo eingeschlossen und müssen halt innerhalb dieser Stunde versuchen, rechtzeitig rauszukommen. Also dieses Exit-Genre gab es, glaube ich, erst als Computerspiel. Dann haben sich ein paar kluge Leute gedacht, das kann man ja auch in die echte Welt umsetzen. Wir sperren einfach wirklich Leute in einen Raum ein und lassen die dann durch kluges Rätseln und Hinweise finden, den Endschlüssel finden. Und das wurde dann als Brettspiel übertragen.
Gibt es auch ein beliebtes, bekanntes Spiel gerade, wo ihr sagen würdet, das stinkt langweilig?
Ja, für mich stinkt langweilig, aber es gibt, das finde ich halt erstaunlich und auch irgendwie schön an der ganzen Branche, es gibt kein Spiel, das für jeden schlecht ist, beziehungsweise es gibt auch kein Spiel, das jedem gefällt. Aber es gibt wirklich Spiele, da sitze ich nach 2 Stunden da und denke mir, was habe ich da eigentlich gemacht?
Lebenszeit verschwendet.
Aber an Erfahrung gelernt.
Und wahrscheinlich, wenn man den Spieleladen betritt, in meiner Erfahrung blickt man oft so auf Drachen und Orks und surreale Landschaften. Gehören Spiele und Fantasy inzwischen eng zusammen?
Also es gibt Themengebiete eigentlich alle abgedeckt. Also wir haben auch antikes Rom, wir haben aber auch die Zukunft und irgendwelche Cyberpunk-Welten. Also Welten sind da, glaube ich, alle denkbaren vertreten.
Genau, man muss beim Spiel auch immer unterscheiden. Es gibt Mechaniken und Mechanismen, wie ein Spiel funktioniert und das Thema. Manchmal ist das sehr gut verzahnt und manchmal wirkt es sehr aufgesetzt. Aber ich kann aus jedem Kartenspiel auch ein Fantasy-Spiel machen, indem ich halt Drachen und Orks draufdrücke. Ich habe gestern ein stinknormales, langweiliges Stichspiel gespielt, aber das hieß Claim und da waren Orks und Zauberer und Zaubertränke bei und dann war es halt das totale Nerdspiel. Obwohl wir eigentlich ganz normal Karten gespielt haben.
Und sind dann Romme und Kanaster oder wenn es keine Karten sind, Dame und Mühle und sowas, Mensch, ärgere dich nicht. Ist das einfach von gestern oder halten sich diese Klassiker auch noch?
Die halten sich auch noch. Also wir verkaufen auch regelmäßig solche Spiele. Rumi, Scrabble, wird alles noch verkauft und da ist die Nachfrage auch noch da.
Genau. Siedler von Catan ist auch so seit Jahrzehnten ein Dauerbrenner. Die sind dieses Jahr 25 geworden. Da hatten wir die Erfinder auch zu Gast hier in der Sendung, Klaus Teuber und sein Sohn Benny. Was macht jetzt zum Beispiel eurer Meinung nach die Siedler zu so einem Dauerbrenner? Was ist da so gelungen?
Es gibt nichts, was genauso ist wie Siedler. Da wurden einfach sehr gute Dinge, was Leute gern machen, ein bisschen würfeln, ein bisschen Ressourcen sammeln, ein bisschen Strategie, so gut kombiniert, also es hält sich alles so genau die Waage, dass es ein Unikat ist. Und deshalb ist es seit Jahren mit den ganzen Erweiterungen auch der Dauerrenner, weil die Leute einfach daran Gefallen gefunden haben. Und wenn einer kommt und sagt, er möchte gern was wie Siedler spielen, müssen wir immer sagen, ja, es gibt nichts genau wie Siedler, denn sonst bräuchte es ja kein Siedler mehr, beziehungsweise es bräuchte das andere Spiel nicht. Und es gibt aber ganz, ganz viele Spiele, die andere Aspekte haben. Also wenn einem besonders gut das Ressourcensammeln an Catan gefällt, dann haben wir da 20 verschiedene Alternativen. Und wenn einem besonders gut der Räuber gefällt, der anderen was wegnimmt, dann gibt's da auch nochmal 100 andere Alternativen. Und wir kennen die alle.
Du hast vorher schon erwähnt, dass dieses Escape-Spiel Exit, das zuerst ein Computerspiel war. Das ist ja schon erstaunlich, dass also die Computerspiele, die so einen Wahnsinnsboom und sich so wahnsinnig entwickelt haben und Wahnsinnsboom erlebt haben über die letzten Jahrzehnte, dass die trotzdem offenbar diesen analogen Spielen nicht wirklich das Wasser abgraben.
Es gibt eine Sache, die Brettspiele machen, die ganz, ganz, ganz wenige Computerspiele machen, nämlich Leute an einem Tisch versammeln. Und das ist das, was Brettspiel ausmacht. Und das ist auch was, was viele Leute einfach brauchen und wollen. Gesellschaft am Tisch, nette Menschen um sich herum. Und das macht glücklich. Und Videospiele machen da auch viel von. Aber halt das Face-to-Face fehlt einem da halt.
Wir sprechen gleich noch genauer über den Spieleladen und das Spielecafé in Freiburg. Aber vielleicht kurz hier noch, was die Branche und den Umsatz allgemein betrifft. Wie hat sich denn Corona dann ausgewirkt, wo wir sowieso viel um einen Tisch sitzen mussten oder jedenfalls zu Hause sein mussten? Haben sich die Leute richtig mit Spielen eingedeckt seit März?
Ja, Isabel. Den Eindruck hatten wir schon. Also wir mussten uns erstmal umstellen auf eine andere Art des Verkaufens, weil ja der Einzelhandel geschlossen war, haben dann aber erlebt, dass die Nachfrage sehr hoch war und dass sehr viele Menschen sehr gerne Spiele gekauft haben. Und wir deutlich mehr verkauft haben als vor Corona. So Weihnachtsgeschäft ähnlich.
Ging der Trend dann während des Lockdowns auch zu ganz bestimmten Spielen, die da irgendwie am besten gepasst haben?
Zweispielerspiele waren unglaublich gefragt, weil ich nehme an, viele Paare alleine zu Hause waren. Und Zweispielerspiele ist doch was, das man weniger zu Hause hat. Also ich hatte den Eindruck, meistens spielen die Menschen eher in größeren Gruppen, laden zum Spieleabend ein. In Corona-Zeiten war es dann eben, dass man mit dem spielen musste, der eben zu Hause war.
Falls gerade jemand bei Zweispielerspiele aufhorcht, der Renner bei Zweispielerspielen unbedingt ausprobieren?
Kommt auf den Menschen an. Das ist immer ganz schwierig. Was ist der Renner?
Mein Favorite ist natürlich immer noch Arkham Horror, das Living Card Game. Das ist ein Kartenspiel, bei dem man seinen eigenen Ermittler zusammenstellt und dann auf die Entdeckung und Erforschung von bestimmten Mysterien geht, viel ermitteln muss, viel kämpfen muss. Und das ist einfach ein Spiel, was unheimlich viel Geschichte erzählt. Und wenn ich ein Spiel spiele, will ich halt viel Geschichte erleben.
Was mir gefällt, ist Quango. Das geht eher Richtung Schach, also ein ganz simples Logik-Legespiel.
SWR 2 Tandem mit den Spieleerklärern Sebastian Koch und Isabel Burkhardt. Es gibt ja das philosophische Modell des Homo Ludens, des spielenden Menschen, der seine kulturellen Fähigkeiten durch das Spielen entwickelt, als Kind ohnehin, aber auch später. Und von Friedrich Schiller gibt es diesen berühmten Satz, der Mensch sei nur da ganz Mensch, wo er spielt. Könnt ihr mit dem Satz was anfangen?
Natürlich. Also vor allem, weil ich mich auch im Studium viel mit Spielen beschäftigt habe. Und da auch Heusinger mit seinem Homo Ludens ganz oft Thema war, habe ich einfach gelernt, wie viel Positives das Spiel einem Menschen geben kann. Und das merkt man auch, dass Menschen, wenn sie spielen, und wir erleben einfach sehr, sehr viele Menschen intensiv beim Spielen, was so ein Spiel dem Mensch geben kann. Also wie man sich in einem Spiel entfalten kann, wie man verschiedene Rollen einnehmen kann, wie man sich neu erfinden kann. Und das ist immer wieder sehr spannend, das anzuschauen.
Was findet ihr besonders schön zum Beispiel am Spielen, Isabel?
Puh, da jetzt eine Sache rausgreifen ist schwierig. Ich mag sehr gern kooperative Spiele, da mag ich die Teamarbeit zusammen. Also gemeinsam einfach mal für eine Stunde, zwei an einem Strang ziehen und ein Erfolgserlebnis dann gegebenenfalls auch zusammen haben. Das finde ich was sehr Schönes. Bei jetzt Spielen, wo man gegeneinander spielt, mag ich es mir, die guten Strategien zusammenzusuchen, also sich Stück für Stück zu überlegen, was könnte jetzt der nächste beste Zug sein, zu was kann das alles führen. Und das ohne, dass es große Konsequenzen hat, also die Leichtigkeit, die das Spielen da mitbringt.
Habt ihr legendäre einzelne Spieleabende, an die man sich immer noch erinnert?
Also wir haben jetzt eben das Pandemic Legacy, über das wir schon gesprochen hatten, hatten wir Abende, wo wir mehrmals gesagt haben, jetzt noch eine Runde. Und das ging bis um 3 Uhr nachts. Nach den Spielen hatten wir immer noch Lust auf nur noch eine weitere Partie.
Und wahrscheinlich ist es dann aber auch eine nette Runde, oder? Was macht einen guten oder angenehmen Spielpartner oder Gegner aus?
Gutes Verlieren und gutes Gewinnen können. Mhm. Das können die besten Spiele sein. Die werden unerträglich, wenn einer irgendwie eine Flappe zieht nach kurzer Zeit oder findet, man hat irgendwie schlechte Entscheidungen getroffen oder das Spiel ist diskriminieren für Leute, die gerne planen, weil es zu viel Würfel drin hat und so. Und dann kann das schon gerne einen Spieleabend kaputt machen. Aber der gute Spielegastgeber ist eigentlich immer vorbereitet. Der holt dann schnell das nächste Spiel raus und hebt dann die Laune so wieder.
Wie oft macht ihr sowas, Spieleabende?
Privat?
Ja.
Ganz, ganz selten ist das geworden. Ja. Wir finden kaum noch Zeit selbst zum Spielen.
Mit unseren Arbeitszeiten relativ schwierig geworden. Also da wir das Café auch bis um 23 bzw. 24 Uhr geöffnet haben, bleiben wenige freie Abende, um selbst spielen zu können. Ich bin tatsächlich seit meiner Festanstellung eher Vormittagsspieler geworden.
Oder wenn das Kind in der Krippe ist, genau.
Ihr habt das Spielen ja sicher natürlich wie alle als Kind entdeckt. Und habt ihr euch dann als Jugendliche oder Erwachsene dann auch mal vorübergehend nicht mehr dafür interessiert? Oder begleitet euch das wirklich das ganze Leben schon, dieses Hobby oder diese Faszination?
Also mich hat das mein ganzes Leben begleitet, also mal mehr, mal weniger natürlich, aber gespielt habe ich immer. Seit dem Studium sehr viel mehr.
Also bei mir fing es immer mit dem Spiel des Jahres an, das gab es dann immer zu Weihnachten und wir waren jetzt nie eine Spielerfamilie und wenn ich heute schaue, was wir damals sonntags immer am Tisch gespielt haben, da schlage ich heute die Hände über den Kopf zusammen.
Warum?
Das waren so Kneipenspiele, die mein Vater irgendwie von seinen Arbeitskollegen kannte und die hat er immer mitgenommen. Und ja, das waren ganz simple Würfeldinger. Und wenn ich damals schon gewusst hätte, was es einfach für ein Spektrum an Spielen gibt, dann hätte ich schon viel mehr Freizeit in Brettspiele investiert, was dann erst später kam.
Wie ist es mit Computerspielen? Seid ihr dann auch Gamer oder ist man eher das eine oder das andere?
Also ich persönlich spiele sehr wenig Computerspiele. Wir haben eine kleine Gruppe, in der wir ab und zu Age of Empires spielen, aber darauf beschränkt sich es auch.
Also generell schließt sich das nicht aus. Klar, es gibt die Gamer, die einfach das Spiel vor dem Bildschirm lieben und es gibt die Brettspieler, die sagen, ja nee, ich spiele ein Brettspiel, um halt mit Leuten in Kontakt zu sein und bloß nichts Digitales. Ich möchte auch irgendwie keine App noch in dem Spiel integriert haben. Und dann gibt es aber noch die breite Masse, die für beides zugänglich ist.
Es gibt durchaus auch einige Computerspiele, die man in Brettspielen wiederfindet. Also ein relativ aktuelles Beispiel noch ist Civilization und Fallout. Gab es beides Brettspielnachfolger auf die Computerspiele.
Ist ja interessant, dass diese ganze hochkomplizierte, technisch avancierte 3D-Welt dann tatsächlich aufs Brett zu übertragen ist. Das heißt, da müssen so bestimmte Grundprinzipien einfach sehr gut funktionieren. Ich nehme an, die Frage, was macht ein gutes Spiel aus, ist vielleicht zu weit formuliert bei der Fülle und bei der Bandbreite, die es gibt. Aber vielleicht kann man sagen, was findet ihr besonders toll, wenn das ein Spiel hinkriegt? Dann ist es ein gutes Spiel, ein Lieblingsspiel.
Ich mag es, wenn mich das Spiel fordert. Also wenn ich jede Runde neu gefordert bin und nicht nach einer Partie irgendwie raus habe, das ist der richtige Weg, das Spiel zu lösen, sondern irgendwie mit jedem Spiel dazulernen kann und mit jeder weiteren Partie mich auch weiterentwickeln und besser wird. Oder sowas ganz Albernes. Also ich mag auch gern Spiele, die Blödsinn machen.
Pinguine zum Beispiel durch ein Schulgebäude schnipsen.
Ja.
Was bitte nochmal?
Es gibt ein Spiel, das heißt Ice Cool. Da schnipst man kleine Pinguinfiguren, die wie Stehaufmännchen funktionieren, in Fingerhutgröße. Die schnipst man durch die Schachtel und man muss versuchen, andere Figuren anzuschnipsen. Sehr, sehr simpel, sehr blödsinnig, aber macht einen Heidenspaß.
Ja.
Nun ist unsere Sendung 50-50 besetzt, was die Spieler betrifft, Männer-Frauen-mäßig meine ich. Insgesamt spielen, glaube ich, viel mehr Männer als Frauen. Warum ist das wohl so?
Die Männer haben, glaube ich, den Frauen noch nicht erzählt, wie toll das ist. Oder ich kann es nicht sagen. Und das nehmen wir auch überhaupt nicht so wahr. Also meine Antwort von gerade möchte ich auch so revidieren, weil also der einzige Unterschied ist die Art von Spielen. Ich glaube, Mädchen und Frauen spielen lieber was Kommunikatives und da steigen die Männer dann zu, wenn es unter die Gürtellinie geht und auch mal was irgendwie Versautes kommt oder vielleicht was politisch auch mal gerne nicht so korrekt ist. Und wenn es an viel mit Punkte zählen und Steinchen schieben zu tun hat, dann ist es eher, aber auch nicht ausschließlich Männertitel, sage ich mal grob vereinfacht.
Wir sprechen über Spiele und das Spielen mit Sebastian Koch und Isabel Burkhardt aus Freiburg, die dort im Laden Freispiel Spiele erklären. Sagen wir mal was zum Laden. Wie viele verschiedene Spiele kann man da kaufen im Freispiel?
Viele, viele Hunderte, an die tausend, würde ich sagen. Tausend verschiedene Spiele in allen Größen und Genres.
Wie viele davon habt ihr selber gespielt?
Weiß ich nicht, drei Viertel
der Spiele. Drei Viertel.
Viele, viele Spiele haben wir schon gespielt.
Wow. Ja. Und von wie vielen könnt ihr die Regeln aus dem Hut erklären?
Die groben Regeln von, ja, die Hälfte wird hinkommen. Die Detailregeln wird sehr viel dünner. Also genau, aber die groben Regeln kriegen wir schon von der Hälfte hin.
Sprechen wir doch nochmal über das Individuelle, was vorhin schon mal anklang. Wenn die Kunden kommen, was haben die für Wünsche und wie findet man das richtige Spiel für die raus?
Es gibt so ein Cluster, sage ich mal, dass man abarbeiten kann, also für wie viele Spieler soll das sein, wie oft wollt ihr es rausholen, wollt ihr eine Viertelstunde dran sitzen oder 3 Minuten oder 4 Stunden oder ein ganzes Wochenende gibt es auch.
Wollt ihr zusammen gegen das Spiel spielen, wollt ihr gegeneinander spielen? Mögt ihr Hektik oder wollt ihr es lieber ruhig haben?
Soll Oma auch mal mitspielen oder sollen die Kinder mitspielen oder ist es eine Gamergruppe von Mathematikstudenten?
Also ich will es mit der Familie spielen, der Jüngste ist 12, wir wollen gegen das Spiel spielen und es soll eher ruhig sein.
Ach, ruhig hat uns jetzt rausgehauen, wir hatten glaube ich beide den gleichen Titel schon im Kopf. Magic Maze gesagt, das ist dann auf Echtzeit und Hektik, aber so tippitoppi ist ein sehr schönes, kleines Spiel, dauert ungefähr eine halbe Stunde und wir haben 4 Stapel ausliegen. Wie bei Uno gibt es verschiedene Farben und Zahlen. Und das Spiel gibt uns immer gleichzeitig eine bestimmte Anzahl, also 4 Aufträge. Zum Beispiel alle Zahlen, die zu sehen sind, sollen orange sein. Oder es soll abwechselnd eine Zahl gerade oder ungerade sein. Und auf Uno-Manier, das heißt, indem ich gleiche Zahl auf gleiche Zahl lege oder gleiche Farbe auf gleiche Farbe, hat jeder Spieler, wenn er dran ist, die Chance, einer dieser Stapel zu verändern. Wir dürfen aber nicht uns zeigen, was wir für Karten auf der Hand haben. Und das macht es natürlich um einiges schwieriger. Wir dürfen auch nicht sagen, was wir auf der Hand haben. Und so muss man schon sehr gut kommunizieren und sagen, ja, lass hier mal frei oder ich will unbedingt hier hinspielen und dann kann ich eine Aufgabe lösen. Und das Spiel wächst mit dir. Also man kann als Einsteiger oder Anfänger muss man einfach 10 Aufgaben abarbeiten und wenn man dann zum Experten sich raufgearbeitet hat, muss man aber schon innerhalb des Spiels an die 30 Aufgaben erfüllen, bevor der Nachziehstapel aufgebraucht ist.
Und sind es viele Stammkunden, die immer neue Spiele haben wollen? Die regelmäßig kommen und gucken, was es Neues gibt?
Also wir haben einen sehr großen, regelmäßigen Kundenstamm. Aber es kommen immer noch, das wundert mich auch immer noch, neue Kunden, die dann aber auch, würde ich sagen, die Hälfte auch dann zu Stammkunden wird.
Genau. Und was man jetzt in Sommerferien wieder stark gemerkt hat, wir sind auch ein Tourismusmagnet. Also wir haben sehr viele Kunden, die auf der Durchreise sind und eben ihren Urlaub auch bei uns im Laden verbringen. Manchmal dann auch mehrere Tage in Folge kommen und ihre Vormittage bei uns spielen.
Ach so, ich dachte jetzt, du sagst, die ihren Urlaub in Freiburg verbringen, die ihren Urlaub in eurem Laden verbringen.
Auch in unserem Laden, ja.
Wie haltet ihr euch auf dem Laufenden? Also es gibt ja jedes Jahr wahrscheinlich 1000 neue Spiele.
Wir haben jeden Montagmorgen eine Produktschulung, wie wir es nennen. Da trifft sich das ganze Kernteam genau und wir spielen gemeinsam Neuheiten. Einer von uns liest sich immer vorher ein. Das gehört natürlich dazu, dass die Regeln zumindest einem vorher schon bekannt sind. Der erklärt dann dem restlichen Team, wie es funktioniert und dann wird gespielt.
Kann man von so einem Spieleladen leben, also die ganze Belegschaft? Oder ist das dann doch eher so ein Teilzeitjob oder ein Zweitberuf?
Also 5 von uns 6 sind wir, glaube ich, gerade leben davon.
Genau, ah ja. Also wir haben alle als Aushilfe angefangen und wir müssen aber auch sagen, dass der Laden wächst. Also am Anfang hatten wir halt einen kleinen Laden und ein kleines Café, dann kamen regelmäßige Events dazu, dann kamen noch mehr Events dazu, dann wurden mehr Verlage in das Programm aufgenommen, dann haben wir doch noch ein Regal gefunden, wo wir doppelt so viele Spiele unterbringen können und die Belegschaft wächst zusammen mit unserem Café.
Und es ist eben ein Café, nicht nur ein Laden. Das heißt, man kann da mit Freunden hingehen und sich ein Spiel aus dem Regal ziehen und losspielen. Oder
eins
wie geht
oder
das?
2 oder 10 auch gerne mal.
Genau. Gern auch auf unsere Empfehlung. Also wir haben es oft, dass Gruppen kommen und uns fragen, was wir denn jetzt spielen könnten.
Gibt es typische Gäste? Also sind es vor allem Klicken, Paare, Kindergeburtstage?
Alles. Haben wir alles da.
Und bestimmte Arten von Leuten, wo ihr schon wisst, ah ja, das sind jetzt wieder die Lauten oder die Leisen oder die Verbissenen und die Lustigen oder die Amateure und die Profis?
Man kann es ungefähr an der Gruppengröße immer abschätzen, was die Leute gern spielen wollen und auch ein bisschen am Alter. Also wenn wirklich kleine Kinder und ihre Großeltern oder Urgroßeltern kommen, dann weiß man schon, was in welche Richtung das Spiel schlagen wird, wenn 20 Jugendliche kommen, weiß man auch, in was da ungefähr für Spiele jetzt auf den Tisch kommen werden. Und es gibt halt so eine Art Stammtische oder regelmäßig wiederkommende Kunden, da weiß man, die setzen sich an den Tisch, die holen das Spiel raus und dann macht jede Viertelstunde mal jemand einen Zug, weil die so lange dazwischen nachdenken und überlegen, was jetzt der beste Zug wäre. Und die kennt man auch und da weiß man auch, was denen gefallen wird und kann auch sehr gut dann Empfehlungen machen. Aber die wissen auch meistens selbst, was sie spielen wollen.
Gibt es auch Streit?
Habe ich jetzt seltenst erlebt. Also Unstimmigkeiten und Unzufriedenheiten am Tisch übers Spiel, ja, doch, das sieht man immer mal öfter. Aber richtigen Streit habe ich wegen eines Spiels noch nicht erlebt bei uns.
Oder gibt es bestimmte Spiele, die dazu verleiten oder die dazu neigen, die Temperamente hochkochen zu lassen?
Vielleicht Magic Maze habe ich schon 1-2 Mal gesehen. Das ist eben dieses Hektikspiel, von dem wir vorhin sprachen. Dabei darf man nicht miteinander sprechen und muss sich aber trotzdem auf eine Weise absprechen. Und jeder einzelne Spieler ist notwendig, damit es funktioniert. Das heißt, wenn einer nicht aufpasst, kommt da durchaus mal, ja, wie sage ich das jetzt?
Unmut auf,
ja, genau in der Runde.
Sebastian Koch und Isabel Burkhardt sind unsere Gäste heute in SWR 2 Tandem. Sie arbeiten in einem Spieleladen in Freiburg. Und vielleicht reden wir auch noch ein bisschen über diese ganze Branche der analogen Spiele mit Würfeln und Karten und Brettern und Figuren. Im Mai ist wegen Corona die Spielemesse in Essen ausgefallen. Hat sowas Konsequenzen oder wie kriegt man das als Spieleladen mit und ab?
Also die Messe wurde im Mai abgesagt. Das ist ziemlich genau ja, jetzt im September, Oktober, ich weiß es gerade gar nicht, weil ich werde ja eh nicht hingehen, dass sie stattfinden würde Und es gibt jetzt die Spiel digital. Also auch hier versucht man sich irgendwie übers Internet und in den lokalen Shops und Cafés so zu vernetzen, dass man den Leuten ein Gefühl gibt, sehr viele neue Dinge kennenzulernen und trotzdem alles mal anspielen zu können, was sie sonst auf der Messe getan hätten.
Ich frage mich ja auch immer, was Spieleerfinder für Leute sind. Habt ihr schon welche kennengelernt?
Also fast regelmäßigen Kontakt, würde ich sagen, haben wir mit Lena Burkhardt. Die hat 2018, glaube ich, das Kinderspiel des Jahres gemacht. Funkelschatz hieß das. Und die lebt irgendwie zwei Straßen weiter und deshalb ist sie auch mal gerne Gast bei uns.
Kommen denn die meisten oder auch die besten Spiele tatsächlich von Erfindern, die da alleine dran tüfteln? Oder sind das vor allem große Firmen, die Entwicklungsabteilungen dafür haben?
Sowohl als auch, ja.
Wir haben auf jeden Fall einmal im Monat gehabt eine Spieleautorenrunde und da tüfteln die zusammen. Also da treffen sich Spieleautoren, zeigen ihre Prototypen sich gegenseitig und geben sich Tipps, wie es weitergehen könnte. Das ist was, das wir bei uns erleben.
Und ich habe das rein persönliche Gefühl, dass wenn ein Autor eine zündende Idee hat, ein gutes Spiel draus macht, das bei einer Redaktion auch angenommen wird und gut verarbeitet wird, dass das viele neue Spiele nach sich zieht. Und dann fängt es an, dass der Autor mit anderen Autoren kooperiert. Jeder bringt seine Art von Spiel mit rein und dann kommt was Neues raus.
Wie funktioniert denn der Markt sonst? Ist das wie im Kino, wo das Startwochenende über den Erfolg eines Films entscheidet? Also muss man ein Spiel am besten vor Weihnachten oder im Herbst, wenn es kälter wird, auf den Markt bringen? Und wenn es dann nicht gleich zündet, wird es wahrscheinlich schnell wieder verschwinden?
Es gibt zwei große Jahreszeiten, sage ich mal. Das ist einmal der Herbst und das Frühjahr. Da finden normalerweise zwei große Messen statt, einmal die in Nürnberg und einmal in Essen. Und da kommt der Großteil der Spiele raus.
Ist es dann sehr riskant? Also erlebt ihr das, dass ein Spiel, was eigentlich großartig ist, dann in dieser Masse trotzdem einfach untergeht?
Viel zu viele leider. Und das hat mit der Größe von den Verlagen zu tun. Es gibt sehr kleine Spieleverlage, der Mogel Verlag zum Beispiel. Das ist einfach ein Familienbetrieb. Und der hat ein paar richtig zündende Ideen gehabt und richtig gute Spiele rausgebracht. Und wir haben den aber nur durch Zufall entdeckt, beziehungsweise weil ein Kollege darauf aufmerksam geworden ist. Und sowas, das ist jetzt ein Beispiel, wo wir gesagt haben, hey, ihr macht tolle Spiele und möchten wir auch bei uns aufnehmen und ein bisschen promoten, ein bisschen Werbung für machen. Aber das ist jetzt ein Beispiel. Ich glaube, bei der Messe in Essen gibt es halt irgendwie 500 Stände, wo wir dann vorbeigehen und das eben nicht wahrnehmen, weil es einfach auf den ersten Blick nicht reicht, nicht ansprechend genug wirkt oder wir einfach keine Zeit haben, uns damit zu beschäftigen.
In zwei Monaten, Mitte, Ende November, findet die Stuttgarter Spielemesse wieder statt, unter Corona-Auflagen aber immerhin. Welche Trends erwartet ihr da?
Ich glaube, dass nochmal verstärkt auf Krimispiele, dass da nochmal ein Fokus drauf gelegt wird, dass einfach noch mehr Anbieter kommen und sagen, wir haben das Escape-Genre nochmal ein bisschen verändert und wir wollen jetzt irgendwo einbrechen und nicht mehr rauskommen oder wir haben ein Krimi mit mehreren Tätern und wenn ihr die Karten in den richtigen Briefumschlägen öffnet, habt ihr 20 Mal den Rätselspaß und nicht nur einmal oder irgendwie sowas.
Und dann wird seit Ende der 70er Jahre jedes Jahr ein Spiel des Jahres ausgezeichnet. Eins haben wir vorhin schon kurz erwähnt. Von diesem gleichnamigen Verein Spiel des Jahres, der gilt so als Oscar der Brettspiele, dieser Preis. Wie gespannt seid ihr immer im Juli drauf, welches Spiel gewinnt?
Sehr. Also wir wetten intern immer schon und geben unsere Stimmen ab, was wir glauben, was es dieses Jahr wird. Also wenn denn die Nominierten anstehen. Und dieses Jahr haben wir, das war zufällig während unserer Produktschulung, haben wir live die Verkündung mitgeschaut.
Und da wurde es dann Pictures.
Genau.
Wo die Spieler mit sehr einfachen Materialien, ich glaube so Steinchen oder Schnürsenkel, Fotos nachbauen müssen. Und die anderen müssen dann erraten, was gemeint ist. Ist es ein Spiel des Jahres, eure Meinung?
Auf jeden Fall.
Doch, es ist innovativ. Es ist ein neues Spielgefühl, das man hat. Wir hatten einen Riesenspaß, als wir es Probe gespielt haben.
Und es ist sehr zugänglich. Und das ist auch ein Kriterium vom Spiel des Jahres, dass es halt auch neue Spieler in das Gebiet der Brettspiele einführen soll. Und das macht Pictures auf jeden Fall.
Das heißt, zugänglich, dass man nicht 3 Stunden über der Anleitung brüten muss.
Nicht mal 5 Minuten. Also, wenn man sich erklären lässt.
Dann vielleicht zum Schluss noch, egal ob Geheimtipp oder Klassiker, ein zugänglicher Tipp für Hörer, die sich jetzt gedacht haben, ach ja Mensch, spielen, lange nicht mehr gemacht, könnte ich auch mal wieder machen.
Mein Favorit gerade, Yokai. Das ist ein kooperatives Spiel, auch relativ leicht zugänglich, geht halbe Stunde und hat eine Memory-Komponente. Also man muss gemeinsam ein Memory spielen. Vielleicht so viel mal dazu.
Ich spiele sehr gerne in letzter Zeit Little Town, bei dem man zusammen eine Stadt aufbaut, aber schon gegeneinander spielt. Wir sammeln Steine und Fische und Hölzer, um damit unsere Häuser zu bauen. Wenn uns das Haus aber gehört, hat das auch irgendeinen Effekt und diese Effekte wollen natürlich auch meine Mitspieler nutzen, dürfen sie aber nicht, außer sie geben mir ein bisschen Geld dafür, also im Spiel. Und dann wollen auch noch meine Arbeiter ernährt werden und dann fällt mir auf, oh, ich hätte doch nicht nur Steine und Bäume ausschlachten sollen, sondern ich hätte mich auch mit Getreide und Fisch um meine Arbeiter kümmern sollen, denn sonst fressen die mir meine Siegpunkte weg.
Wie heißt es noch?
Little Town.
Danke für diese Tipps und danke, dass ihr in der Sendung wart. SWR 2 Tandem mit Sebastian Koch und Isabel Burkhardt. Am Mikrofon war Bernd Lechler. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer. Die Musik hat Moritz Celius zusammengestellt. Schönen Abend.